Wenn man Teams zusammenbringt, die sich dann in ihren Stärken ergänzen können.
Wo wir auch ganz genau schauen, wo sind Lücken in der Forschungslandschaft, in der politischen Landschaft.
Wir haben unglaubliches Potenzial an jungen Leuten mit tollen Ideen und Projekten.
Ganz wichtig aufzuzeigen, dass man eigentlich in allen Studiengängen das Thema verankern kann.
Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
Herzlich willkommen zu dieser Episode des Mezzanin-Podcast. Heute zu Gast sind Reinhard Schulte, Professor an der Leuphana für Betriebswirtschaftslehre mit besonderem Fokus auf Existenzgründung und Janis Gilde, Projektleiter im Bereich Research beim Bundesverband für deutsche Startups. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ihr beide seid ja Experten in Sachen Unternehmensgründung und setzt euch in verschiedenen Forschungs- und Praxisprojekten mit dem Thema auseinander. Und Janis, du hast Politik und Verwaltungswissenschaften studiert und bist nun verantwortlich für Studien- und Forschungsprojekte des Bundesverband für deutsche Startups, die sich mit der deutschen Startup-Landschaft auseinandersetzen, wie zum Beispiel der Deutsche Startup Monitor. Was genau fasziniert dich denn an Gründung und warum hast du dich dazu entschieden, in genau diesem Bereich zu arbeiten?
Ich glaube, das Thema Gründen ist einfach super spannend, weil es darum geht, Probleme zu lösen und man nicht näher dran sein kann, die Probleme unserer Zeit zu lösen, als wenn man mit Gründerinnen und Gründern spricht, mit Gründerinnen und Gründern zu tun hat. Und das reizt mich jeden Tag sozusagen auch bei uns im Verband für die Interessen dieser Personengruppe zu kämpfen.
Okay, und Reinhard, wie ist es denn bei dir? Also du warst und bist ja auch involviert in diversen Projekten und Formaten, wie zum Beispiel dem Gründungsideenwettbewerb der Leuphana oder auch dem Exist-Förderprogramm und hast auch kürzlich beim Gründungscamp mitgewirkt, genau, wo 20 Teilnehmende von verschiedenen Hochschulen vom Startup-Port an einem Wochenende ihre Gründungsideen und Geschäftsmodelle ausreifen konnten. Woher kommt denn deine Begeisterung für das Thema?
Ja, bei mir ist es so, dass ich schon in meinem Studium mit dem Thema in Kontakt gekommen bin, ganz ungewöhnlich, weil mein damaliger Prof, bei dem ich mal eine Diplomarbeit geschrieben habe, als einer der ersten in Deutschland an dem Thema dran war. Und das hat bei mir auch so ein bisschen das Feuer entfacht. Und heute, nach all den Jahren mit ganz vielen Gründungsprojekten, unterschiedlichsten Lehrveranstaltungen, Projekten in der Forschung und im Transfer, muss ich sagen, das ist für mich, das hat noch eine andere Qualität gewonnen, weil ich jetzt denke, es sind natürlich immer noch die Projekte, wo eine Geschäftsidee da ist, die was Tolles, Neues in die Welt bringt. Aber ich sehe jetzt mittlerweile auch sehr viel stärker so diese Seite der Selbstermächtigung der Menschen, die das machen. Also wenn wir das Studierenden beibringen, selber sozusagen das Heft in die Hand zu nehmen und in der Lage zu sein, ein Projekt zu durchdenken, zu planen und dann auch umzusetzen, dann hat das auch eine Qualität, wenn das vielleicht keine gewerbliche Gründung wird, sondern ein soziales Projekt oder was anderes, was eben die Leute selber befähigt, ihr Leben zu gestalten und in die Hand zu nehmen. Deswegen hat das für mich so ein bisschen die Faszination, das vermitteln zu können und zu dürfen.
Ja, sehr schön. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Bundesverband für deutsche Startups. Was sind denn da als Projektleiter, Janis, deine Aufgaben? Also wofür ist der Bundesverband da und was genau, wie verbringst du da deine Tage?
Ich glaube, es gibt nicht den ganz typischen Tag, aber wir versuchen mit unseren Studien eine Grundlage zu legen, um die Debatte rund um Startups, rund um Innovationen in Deutschland mit Daten und Fakten zu unterlegen und nicht nur eine gefühlige Debatte sozusagen im Land zu haben. Und das machen wir, um die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Das sind aktuell so rund 1200 Unternehmen, überwiegend Startups, aber auch einige größere Scale-Ups, die man auch so aus seinem eigenen Alltag kennt. Es sind aber auch Venture Capital Fonds und Business Angel und einige Unternehmen, die einfach das Ökosystem unterstützen wollen. Und wir versuchen eben dieser Gruppe von Unternehmen, diesen Gründerinnen und Gründern eine Stimme zu geben in Berlin, in den Bundesländern, gegenüber der Politik, gegenüber der Verwaltung, weil Interessen vergisst man halt gerne, wenn sie eben nicht organisiert sind. Und das hat man 2012 gemerkt. Und deswegen hat man einen Verband für Startups gegründet. Das ist ja eigentlich so ein kleiner Widerspruch in sich. So ein ganz klassisches deutsches Konstrukt. So ein Verband, Interessensvertretung. Und das dann für junge, innovative Unternehmen. Das passt eigentlich nicht ganz zusammen. Das ist auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig, um eben auch diesen Unternehmen eine Stimme zu geben. Und das versuchen wir eben auch mit unseren Studien zu machen und da relevante Impulse setzen zu können.
Ja, cool. Genau, wenn ihr es auch einmal runterbrechen müsstet, also es waren ja jetzt auch gerade viele Begriffe, die du genannt hast, die vielleicht auch nicht alle kennen, aber was genau ist denn überhaupt Entrepreneurship-Forschung? Also womit beschäftigt sich die Forschung? Und nicht alle neu gegründeten Unternehmen sind Startups, also beim Bundesverband sind ja jetzt gerade vorrangig Startups vertreten, aber genau, was sind da die Unterschiede und womit beschäftigt sich die Forschung zurzeit?
Ich glaube, aus unserer Sicht ist es immer ganz wichtig, diesen Unterschied überhaupt erstmal herauszuarbeiten. Es geht dabei nicht darum zu sagen, das eine oder das andere ist besser oder wichtiger, aber es geht eben darum zu zeigen, dass es auf der einen Seite Existenzgründungen gibt, die einen ganz, ganz wichtigen Beitrag auch für unsere Volkswirtschaft leisten. Das ist eben der Friseursalon um die Ecke, das ist der Handwerker, die Handwerkerin, die auch unseren Alltag sozusagen prägen. Es gibt aber eben auf der anderen Seite hochinnovative, hochwachstumsorientierte Unternehmen, die wir dann eben als Startups verstehen. Das kann ein BioNTech mit einem Impfstoff sein, das kann ein ESA Aerospace in München mit Satelliten sein. Das würde ich sagen, ist sozusagen das andere Extrem auf der anderen Seite. Und das ist nicht ganz einfach zu definieren. Es gibt unendlich viele Definitionen, würde ich sagen, in der Forschung, was man eigentlich unter einem Startup verstehen kann. Ich finde eigentlich ganz charmant, was Paul Graham, Gründer des Y Combinators in den USA, mal geschrieben hat. Er hat gesagt, am Ende des Tages geht es bei einem Startup um Wachstum. Alles andere ergibt sich sozusagen aus dieser einen Eigenschaft. Ein hochinnovatives Unternehmen wächst eben, wenn es ein innovatives Produkt in die Breite und die Praxis bringen möchte. Und das gilt auch für soziale Startups, die eben eine soziale Lösung vielleicht in die Breite bringen wollen. Und deswegen ist das für mich eigentlich die einfachste und klarste Definition, obwohl es natürlich dann auch viele andere gibt, die wir auch im Alltag verwenden.
Mhm. Ich glaube, da kann ich mitgehen. Im konkreten Fall ist das dann oft natürlich schwierig, das trennscharf zu machen. Was gehört jetzt noch dazu und was nicht? Und das ist natürlich für uns in der Wissenschaft auch sehr wichtig. Wenn wir über Entrepreneurship reden, dann ist damit ja erstmal so Unternehmerinnentum oder unternehmerisches Verhalten gemeint. Und das muss nicht unbedingt in neu gegründeten Organisationen stattfinden. Das kann auch in bestehenden sein. Du hast gerade, Janis, den Begriff der Scale-Ups schon angesprochen. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Was mich jetzt betrifft und meine Forschung, wäre mir Entrepreneurship schon fast zu breit, weil das zum Beispiel auch so einen Blick auf unternehmerische Persönlichkeit und Psychologie bedeutet. Wo ich eigentlich stärker so auf die neue Organisation, auf das Entstehen einer neuen organisatorischen Einheit gucken würde. Das heißt, da muss es irgendwie einen Rahmen für geben, zum Beispiel eine Rechtsform, wenn das eine gewerbliche Gründung ist. Und da soll es dann eben auch um die Entwicklung dieser Organisation und ihrer Strukturen gehen. Das beinhaltet natürlich auch Aspekte der Persönlichkeit, aber da bin ich dann eben weniger Psychologe als eher Betriebswirt und gucke vor allen Dingen auf die betriebswirtschaftliche Entwicklung.
Was sind denn gerade auch aktuelle und spannende Forschungsentwicklungen? Also ja, was würdet ihr da sagen, hat sich vielleicht auch verändert in den letzten Jahren im Bereich Gründung und womit beschäftigt ihr euch gerade vor allem?
Also ich glaube, aus unserer Sicht ist erstmal ein ganz positiver Trend, dass auch in der Wissenschaft immer stärker differenziert wird, eben zwischen Existenzgründungen, zwischen innovativeren Gründungen. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, weil das eben ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind, die das vorantreiben, ganz unterschiedliche Unternehmenstypen und auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die diese Gründerinnen und Gründer in ihrem Alltag, zum Beispiel auch politischer Natur, haben. Und das ist erstmal ein Trend, den wir sehr positiv sehen, weil wenn ich sozusagen 10 Jahre zurückblicken darf, auch wenn ich selber gar nicht so lange dabei bin, aber da gab es in der Forschung eigentlich relativ wenig zum Thema Startups und auch hier in Deutschland eigentlich so gut wie gar keine Forschung. Es gab auch ehrlicherweise wenig Unternehmen, die unter diese Definition gefallen sind. Da ist auch viel, viel passiert. Aber ich glaube, die Qualität der Forschung hat sich da einfach immens erhöht in den letzten Jahren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz positiver Trend. Und da gibt es ganz viele Persönlichkeiten auch in der Forschung, die das vorangetrieben haben. Und das freut uns sozusagen als Verband in der Beobachtung sehr.
Mhm. Ja, das kann ich auch bestätigen, wenn ich zurückgucke, wie wir angefangen haben. Also ich meine, die Vorgeschichte geht schon auch sehr weit zurück. Gerade im angelsächsischen Raum hat man sich auch vor der Jahrtausendwende schon mit dem Thema beschäftigt. In Deutschland ging das eigentlich erst so zur Jahrtausendwende los, dass es eben auch Institute, Professuren, Lehrstühle in dem Bereich gab, dass sich Konferenzen etabliert haben, wo man sich über Forschung ausgetauscht hat. Aber damals und eigentlich fast bis heute ist es so, dass wir sowas wie eine richtige Gründungsstatistik gar nicht haben. Wir tun uns unheimlich schwer zu sagen, was überhaupt eine Gründung, eine Existenzgründung, ein Startup ist. Und es gibt ganz viele Versuche, sich näherungsweise dem Thema anzunähern und Schätzungen hinzukriegen. Das klappt mittlerweile auch ganz gut, glaube ich. Aber wir haben da wirklich bei Null angefangen. Und wenn man das mit der Situation heute vergleicht, da sind wir ein ganzes Stück weiter. Was aber nicht heißt, dass alle Fragen schon beantwortet werden. Im Gegenteil. Und es tun sich natürlich auch für die Forschung immer wieder neue Themen auf. Also jetzt gucken wir natürlich gerade sehr stark auf das Thema KI, weil das nicht nur für neue Geschäftskonzepte natürlich Spielfelder bietet, sondern weil das auch vielleicht neue Tools für die Forschung, um sich diesem Thema Startups und junge Unternehmen zu widmen, befeuern kann und neue Möglichkeiten bieten kann. Also das vielleicht mal so als ein Aspekt, woran man sieht, wir haben ständig, also es ist eine sehr schnelllebige Szene und wir haben ständig eigentlich auch neue Themen im Fokus und das macht es für mich natürlich auch so spannend, weil man da sehr am Puls der Zeit ist mit diesem Thema, viel mehr, als das in anderen Disziplinen möglich wäre.
Ich finde, da waren gerade zwei ganz spannende Stichworte dabei. Das eine sozusagen die fehlende Datenbasis in Teilen fürs Gründungsgeschehen im Allgemeinen, wo man sich eigentlich über Bevölkerungsbefragungen annähert, egal ob man jetzt den Global Entrepreneurship Monitor weltweit oder auch den KfW-Gründungsmonitor hier in Deutschland anguckt, die sich aber dementsprechend sehr, sehr schwer tun, nochmal zu differenzieren bei innovativeren Gründungen, weil da müsste man eben Hunderttausende von Menschen anrufen, um überhaupt auf eine relevante Anzahl von befragten Startup-Gründerinnen und Gründern zu kommen. Und auf der anderen Seite das Phänomen KI, was uns, glaube ich, plötzlich hilft, diese Datengrundlage zu verbessern. Das sehen wir, wenn wir sehr viel mit Plattformen arbeiten, die eben versuchen, Startups zu identifizieren. Das sind in Europa Dealroom, das sind in den USA Crunchbase oder PitchBook. Die versuchen eben, ja, eine Datenbank aufzubauen und jedes Startup weltweit zu identifizieren. Das klappt mal besser, mal schlechter. Da gibt es auch viele Herausforderungen. Aber es wird eben besser und wir gewinnen immer mehr eine Datenbasis, mit der man eben auch Analysen und spannenderweise auch international vergleichende Analysen machen kann. Und ich bin jetzt seit 5 Jahren dabei und was wir da sozusagen beobachten können in der Qualität, das ist ein Riesensprung. Und wenn man anschaut, wie Investorinnen und Investoren an das Thema rangehen, die sind da führend und das übersetzt sich schrittweise auch in die Forschung. Und ich glaube, das wird die nächsten fünf Jahre uns in der Entrepreneurship-Forschung gerade mit Blick auf Startups nochmal einen ganzen Sprung nach vorne bringen.
Ja, das denke ich auch.
Und was sind denn da genau, also ihr habt ja gerade über die Analysen gesprochen, also was genau wird denn analysiert und wer kann überhaupt Unternehmen gründen, also wer macht es und kann das machen? Habt ihr da schon einen Trend beobachten können?
Ich glaube, auf der einen Seite können wir bestimmte KPIs abbilden, das ist natürlich spannend zu
was
sehen.
Was sind KPIs?
Bestimmte Performance-Variablen, ich sag mal, wie viel Neugründung gibt es überhaupt, wie viel Investments gibt es in Deutschland, international. Und dann die noch größere Herausforderung ist eigentlich herauszufinden, wer steckt eigentlich hinter diesen Unternehmen? Wer gründet eigentlich wirklich einen Startup? Das ist in diesen Datenbanken bisher kaum möglich, weil es ganz, ganz schwierig ist, die richtigen Personen mit dem Unternehmen zu verknüpfen. Wir versuchen das über eine Befragung als Verband abzudecken mit unserem Startup-Monitor, den wir auch letzte Woche frisch veröffentlicht haben, wo wir eben fast 2000 Startup-Gründerinnen und Gründer jedes Jahr befragen und eben auch nach bestimmten soziodemografischen Merkmalen, sei es Geschlecht, ganz klassisch, aber auch Migrationshintergrund, Herkunft der Familie, aber auch der eigene Blick auf soziale Umfeld abfragen und diese Einschätzungen gewinnen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Und da sehen wir eben auch, dass sich Startup-Gründerinnen und Gründer doch erheblich unterscheiden von klassischen Existenzgründerinnen und Existenzgründern. Das erstmal ganz bewertungsfrei als Beobachtung.
Ja, kann ich vielleicht direkt mal einhaken. Ja, das ist ein ganz altes Thema in der Forschung, auch im letzten Jahrhundert schon immer gewesen. Wer gründet? Also ist das eine besondere Form von Mensch? Und unterscheiden sich die zum Beispiel von Personen, die im Management arbeiten? Und das ist dann sehr stark so auf der Ebene von Persönlichkeitsmerkmalen geblieben. Und da ist man jetzt, glaube ich, weil einfach die Datengrundlagen auch besser werden, ein ganzes Stück weiter. Also dieses eine Thema, was du gerade auch angesprochen hast, Janis, soziale Herkunft, da wird man zum Beispiel feststellen, dass sich selbstständige Menschen, also Leute, die ein Unternehmen gründen oder in dem Bereich tätig sind, wo sie Wachstum befeuern, dass die häufig aus Familien und Lebensumständen kommen, wo auch die Eltern oder Geschwister oder wichtige Personen, die prägend waren in der Kindheit, eben auch selbstständig waren. Und das ist zum Beispiel ein Ergebnis, was wir hatten, dass sich die Neigung zur Selbstständigkeit vor allen Dingen auch daraus erklärt, wie das soziale Umfeld ist beim Aufwachsen und ob das einen Wert hat, ob das als wertvoll angesehen wird, dass man selber gestalten kann, dass man selber Verantwortung übernehmen kann oder ob das eher als Nachteil gesehen wird und vielleicht in anderen Familien eher so die Prägung erfolgt. Such dir was Sicheres, geh in ein großes Unternehmen, hab einen sicheren Arbeitsplatz. Und das unterscheidet sich nach unserer Erkenntnis ganz stark. Und ich nehme an, dass so ähnlich wird das bei euren Zahlen auch rauskommen.
Das erwarten wir zumindest. Ja. Wir haben die Zahlen noch nicht ausgewertet. Also wir haben erstmalig in diesem Jahr im Startup Monitor auch gefragt, ob zum Beispiel die Eltern oder auch im näheren sozialen Umfeld Menschen selbstständig tätig waren, wie das Bild auch auf Unternehmertum in den Familien war. Da ist noch nicht ausgewertet, das kann ich noch nicht sagen. Das machen wir mit der Bertelsmann Stiftung im neuen Jahr. Aber wir haben natürlich genau diese These im Hinterkopf gehabt und wären sehr überrascht, wenn die Zahlen jetzt was deutlich anderes zeigen würden. Das, glaube ich, ist erwartbar. Ich finde eigentlich ganz spannend zu sehen, dass es auf der anderen Seite dann auch eine Gruppe von Startup-Gründerinnen und Gründern gibt, die eigentlich aus ganz anderen sozialen Umfeldern kommt. Das sind gerade Leute, die zum Gründen aus dem Ausland nach Deutschland kommen, sowohl Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund erster als auch zweiter Generation, die auch von Investorinnen und Investoren mit einem ganz besonderen Blick angeschaut werden, weil man denen eine gewisse Risikoneigung zuweist und erwartet, dass die eben besonders risikoreich, besonders spannende Geschäftsmodelle angehen. Also es ist eine These, die vor einigen Jahren ein Investor bei uns im Verband an uns herangetragen hat, die wir dann auch in einer eigenen Studie, dem Migrant Founders Monitor, näher betrachtet haben. Im Hinterkopf immer mit Zahlen aus den USA, wo 50-60% der Startups, die eine Milliardenbewertung erreicht haben, von Menschen gegründet wurden, die einen Migrationshintergrund haben. Und die Zahl ist in Deutschland gar nicht so viel anders. Also wir haben aktuell 32 beziehungsweise 33 Unicorns, also eben genau diese Startups mit dieser hohen Bewertung. Und mehr als die Hälfte von diesen hat eben auch im Gründungsteam mindestens eine Person, die entweder für die Gründung nach Deutschland gekommen ist oder wo die Eltern zugewandert sind. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend, weil das nochmal eine ganz andere Gruppe von Gründerinnen und Gründern ist, die eben nicht aus der klassischen UnternehmerInnenfamilie in Deutschland stammt, die aber vielleicht, weil die Gründungsquote in vielen Ländern deutlich höher ist als in Deutschland, doch auch eine gewisse größere Nähe zum Unternehmertum als solches hat. Also ich glaube, ganz, ganz spannend, da sozusagen auch nochmal zu differenzieren und nochmal detailreicher reinzuschauen, soweit die Daten das zulassen.
Ich habe mich gerade auch noch gefragt, also weil, wenn man jetzt auch irgendwie an eine UnternehmerInnen-Familie denkt oder auch generell sich fragt, okay, wo kommt eigentlich die Förderung von unternehmerischem Denken und Handeln her überhaupt? Also es hat ja auch ganz viel mit Mut zu tun und ist ja auch eine Frage von Finanzierung und Förderung. Und da musste ich auch gerade an die Leuphana denken, weil die Leuphana ja auch seit vielen Jahren in Deutschland zu den führenden Hochschulen für Entrepreneurship zählt und generell als gründungsfreundliche Uni gilt. Und was bedeutet das denn überhaupt? Weil das wäre ja dann auch ein Ansatzpunkt, sozusagen nicht Gründung in der Familie oder im sozialen Umfeld, also familiär irgendwie zu fördern, sondern auch über Bildung, also über das Bildungssystem, über Universitäten, über Schulen. Und jetzt in Bezug auf die Leuphana oder auch generell Universitäten, wann sind denn Universitäten gründungsfreundlich und fördern überhaupt dieses Denken und Handeln?
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema seit vielen Jahren, eigentlich schon die letzten 20 Jahre, wo zum ersten Mal, oder es war eben auch so um die Jahrtausendwende, wo das losging, dass man eine Rangliste der gründungsfreundlichsten Hochschulen in Deutschland erstellt hat. Und dann muss das natürlich irgendwie messbar gemacht werden. Man muss das operationalisieren. Was macht eigentlich Gründungsfreundlichkeit an der Hochschule aus? Und da hat man sich dann von unabhängiger Seite, im Moment wird das ja getragen vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, die diesen Gründungsradar organisiert und finanziert. Und da hat man sich eben Kriterien überlegt im Bereich der Lehre. Also zum Beispiel, was gibt es für Veranstaltungen, die direkt auf so ein Thema einzahlen? Das ist dann eben nicht eine klassische BWL-Vorlesung, weil es da typischerweise früher und an vielen Universitäten sicherlich auch heute noch einfach nur um große Unternehmen, um Konzernstrukturen geht, sondern die speziell darauf ausgerichtet sind, eben junge Unternehmen, neu zu gründende Unternehmen in Fokus zu stellen, was die besonders macht. Also Lehrveranstaltung, das ist eben ein Thema. Dann natürlich Forschung, was gibt es an Themen, was gibt es an Projekten. Dann aber auch, was gibt's an konkreter Gründungsunterstützung für Studierende oder generell für Hochschulangehörige? Also kriegen die Beratung, kriegen die Räume, kriegen die Kontakte vermittelt in größeres Gründungsnetzwerk über die Hochschule hinaus? Und da gibt's dann eben entsprechende Kriterien, die daran ansetzen, bis hin zu Kriterien, wo es darum geht, wie viel Ausgründung hat die Uni denn? Also welche Fälle gibt's da überhaupt? Und wie ist der Impact sozusagen? Und aus diesem ganzen Konglomerat von einzelnen Kriterien wird dann eben errechnet, wird eine Punktzahl errechnet und daraus ergibt sich dann so ein Ranking der gründungsfreundlichen Hochschulen. Für uns ist das als Leuphana ein wichtiges Thema, weil das für uns auch ein Profilmerkmal geworden ist über die Jahre. Wir waren ja sehr oft sehr erfolgreich da, haben auch das eine oder andere Mal gewonnen dabei. Das hängt immer so ein bisschen auch davon ab, wie die Rahmenbedingungen sind. Also wir waren zum Beispiel besonders erfolgreich, als wir mal eine Startwoche hatten zum Thema Unternehmensgründung. Und man hat gemerkt, dass von den ja etwas über 1000 StudienanfängerInnen viele dieses Thema einfach mitgenommen haben und über ihr Studium auch weiter verfolgt und vertieft haben. Das hat sich auch bemerkbar gemacht in den Aktivitäten und in den Projekten, die verfolgt haben. Und das kam uns da sehr zugute. Ja, und deswegen ist das für uns eben ein ganz wichtiges Thema, weil nicht jede Hochschule das von der personellen Besetzung und von dem, was sie bieten kann, so leistet. Und deswegen versuchen wir, diese Fahne auch weiter hochzuhalten, weil es eben auch für die Studierenden, glaube ich, eine Bereicherung ist, wenn man den Unterschied kennt. Und jetzt komme ich wieder auf das Thema Lehre zwischen der klassischen BWL der Konzerne und der besonderen BWL der kleinen, jungen Unternehmen und der Startups.
Ja. Das kann ich soweit alles nur unterstreichen. Und ich glaube, es gibt eine ganz gute Nachricht auch sozusagen aus Makroperspektive, weil wir im Startup-Monitor eben sehen, dass jedes zweite Startup in Deutschland an irgendeinem Punkt auch mal Unterstützung von einer Hochschule erhalten hat. Das zeigt uns, Hochschulen sind ein ganz elementarer Bestandteil dieses Ökosystems, gerade in der Frühphase, wenn Unternehmen angestoßen werden. Und die Gründerinnen und Gründer sind auch recht zufrieden. Also 3/4 von den Gründerinnen und Gründern, die Unterstützung erhalten haben, sagen eben, die war sehr gut oder gut. Das, glaube ich, ist auch mal eine Nachricht, die man in die Breite tragen darf. Es ist also auch gar nicht alles schlecht an der deutschen Hochschullandschaft, wenn man sozusagen auf das Gründungsthema guckt, sondern da wird an vielen Standorten sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und ich glaube, man kann das Thema Entrepreneurship im Bildungssystem ja in der Breite auch verankern, weil das eben auch eine Fähigkeit ist, die mir auch an vielen anderen Stellen hilft. Also etwas salopp gesagt, ich kann im Kindergarten damit starten, wenn Kinder lernen, was Probleme sind, wenn sie in die Problemlösung gehen, kreativ arbeiten, dann ist das eigentlich die erste Eigenschaft, die ich auch als Unternehmerin, als Unternehmer brauche. Das kann ich weitertragen von der Grundschule in die weiterführenden Schulen bis zur Universität. Und das ist auch meine persönliche eigene Erfahrung. Als Politikwissenschaftler kommt man jetzt nicht ganz so häufig mit Startups in Kontakt, aber ich habe meinen Bachelor an einer ganz kleinen Uni am Bodensee in Friedrichshafen gemacht und dort war das Thema Gründung auch in allen Studiengängen verankert und es war eben diese Problemlösungsnatur und ob daraus dann am Ende ein Unternehmen wird, ob daraus eine studentische Initiative an der einen oder anderen Stelle wird, das sind ja alles tolle Ergebnisse und alles Dinge, die sozusagen auch ja so einen Standort, so eine Region weiter voranbringen und ich glaube, deswegen ist es das wert, auch das Thema Entrepreneurship in der Breite, auch über die Forschung hinaus an den Hochschulen sozusagen ganz praktisch zu verankern. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ich musste gerade auch nochmal an so Transfer oder beziehungsweise nochmal so Bezug zwischen Forschung und Praxis denken. Also wo dann auch jetzt bei diesen ganzen Punkten, die du auch genannt hast und wo da auch die Forschung genau konkret unterstützen kann, also welche Rolle spielt denn dabei auch die Forschung, also um irgendwie diesen unternehmerischen Gedanken in halt verschiedene Institutionen auch zu bringen?
ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig aufzuzeigen, dass man eigentlich in allen Studiengängen das Thema verankern kann und dass eben auch so ein Gründer, so eine Gründerin nicht nur die klassische BWLerin ist, sondern dass man eben auch ganz erfolgreiche Gründungen oder die ganz spannenden Gründungen ja ganz häufig auch aus ganz anderen Disziplinen hervorgehen, beziehungsweise vielleicht auch das optimale Gründungsteam in ganz vielen Dimensionen auch divers aufgestellt ist, sowohl was die Personen angeht, aber eben auch, was die Qualifikationshintergründe angeht, also das optimale Team. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der das Thema Gründung an der RWTH Aachen vorangetrieben hat, der mir dann sagte, eigentlich möchte er ganz gerne mit einer Business School zusammenarbeiten, um eben diese ganz klassischen BWLer mit seinen Technikerinnen und Technikern zusammenzubringen, weil daraus können vielleicht wirklich die ganz spannenden Unternehmen entstehen. Und das, glaube ich, ist auch die große Aufgabe in den nächsten Jahren, auch politisch, eben gerade diese Deep-Tech-Gründungen, die wir an den Hochschulen haben, die sehr technologieintensiv sind, auch noch besser zu unterstützen und da auch die Teams sozusagen von Anfang an zu befähigen. Ja, auch wenn das eben nicht ihr ganz typischer Alltag ist, sozusagen in der Gründung oder in die Gründung zu bringen.
Also da auch so ein bisschen so einen interdisziplinären Gedanken reinzubringen vielleicht.
Ja, das Thema Gründung ist für mich kein reines Thema der BWL, also in der Forschung liegt es natürlich in der Betriebswirtschaftslehre, aber das Thema Gründung an einer Hochschule sollte eben noch viel breiter verankert sein. Und ich glaube auch, alle Hochschulen, die das gut machen oder in den letzten Jahren gut gemacht haben, haben auch genau diesen Ansatz gefahren. Also wenn ich auch nach München sozusagen schaue, die auch in der Breite mit Unternehmertum eine Initiative aufgebaut haben, die strahlt über die gesamte Universität, über den Standort hinweg und zeigt eben, dass Gründung auch ein Thema für alle an so einer Hochschule sein kann. Und das ist dann im Ergebnis auch volkswirtschaftlich immens wichtig. Nicht jeder Standort kann das genau so machen. Ich glaube, jede Hochschule muss sein eigenes Modell finden, auch seine eigenen Stärken herausarbeiten. Aber dann können da spannende Unternehmen und spannende Projekte entstehen. Egal, ob das eben vielleicht ein Fokus im Bereich Cybersecurity ist, ob das im Bereich Nachhaltigkeit ist. Da muss man eben dann als Hochschule auch sich vielleicht strategisch überlegen, wo hat man die eigenen Stärken.
Ja,
absolut. Also so wie der Kollege aus Aachen sich eine Business School wünscht, würde ich mir natürlich eine noch größere technische Fakultät wünschen bei uns. Wir sind ja eine relativ kleine Uni und wir haben in unserer eigenen Fakultät Management und Technologie ja auch die Ingenieurwissenschaften dabei. Und die sind ein echter Faktor, was innovative Ideen angeht. Und deswegen bin ich froh, dass die Kolleginnen und Kollegen dort eben auch Ideen unterstützen und dass wir mit denen gut zusammenarbeiten können, was das angeht. Und einen anderen Punkt, den du angesprochen hast, die interdisziplinären Teams. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, dass man die Skills, die ein Startup verlangt, die sind ja durchaus vielfältig. Und das ist dann was Technisches, was Vertriebliches, was Kaufmännisches und vielleicht noch das eine oder andere mehr, je nachdem, um welche Idee es geht. Das kann ganz selten nur eine einzelne Person in sich vereinigen. Und deswegen ist es gut, wenn man Teams zusammenbringt, die sich dann in ihren Stärken ergänzen können.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, auch zum Beispiel, wenn wir auf das Thema Female Founders gucken. Also was wir zum Beispiel in Deutschland sehen, ist, dass Gründerinnen auch im Startup-Bereich viel häufiger allein gründen. Und allein zu gründen ist einfach schwieriger, als wenn man den Weg gemeinsam geht. Und deswegen ist es so wichtig, diese Netzwerke aufzubauen, Leute zusammenzubringen, die potenziell gemeinsam gründen können und da eben auch komplementäre Fähigkeiten und Sichtweisen zu kombinieren. Und dann wird es eben auch spannend. Und wenn wir sozusagen die ganz erfolgreichen Gründungen angucken, das sind eigentlich immer Teams mit ganz wenigen Ausnahmen, tun sich da Leute zusammen. Klar, es gibt auch das ganz klassische, 3 weiße Männer, die BWL studiert haben, in der Beratung waren, gründen erfolgreich. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Da kommen auch manchmal tolle Unternehmen bei raus. Aber wir brauchen eben noch viel stärker diese andere Perspektive, andere Sichtweise. Gerade wenn wir in der nächsten Welle, die wir eben im Gründungsthema erwarten, auch mehr technologieintensive Gründungen in Deutschland haben wollen.
Ja, spannend. Ich habe mich gerade auch noch gefragt, habt ihr denn selber auch schon mal gegründet? Also seid ihr da irgendwie auch schon mal in Berührung mitgekommen? Also gar nicht auf so einer Forschungsebene, sondern auch richtig praktisch irgendwie mit Gründung in Berührung gekommen? Und wenn ja, seid ihr da auch erfolgreich gewesen oder auch schon mal gescheitert? Weil das ist ja auch ein großer Aspekt, dieses Scheitern oder also damit auch irgendwie umzugehen, wenn es vielleicht auch nicht klappt. Habt ihr da irgendwie persönliche Erfahrungen mit?
Ja, da gibt es natürlich einige. Also ganz persönlich bei mir ist der familiäre Hintergrund so, dass es eine Selbstständigkeit in der Familie gibt, die mich auch geprägt hat. Und dann sind es natürlich bei mir vor allen Dingen, ich habe nie die Not gehabt, sozusagen wirklich damit meinen Lebensunterhalt, also dass der Lebensunterhalt davon abhängt. Aber es gab natürlich etliche Projekte, die auch auf eigene Rechnung stattgefunden haben und die zumindest als nebenerwerbliche Selbstständigkeit eine Rolle gespielt haben. Aber die meisten Einblicke habe ich natürlich durch all die Projekte, die wir im Laufe der Jahre hier begleitet haben, Gründungsteams, die wir versucht haben zu unterstützen, das ein oder andere, wo wir über das Curriculare hinaus eben auch in eine individuelle Beratung gegangen sind und eine Art von Beteiligung dabei hatten. Das sind eigentlich so die wesentlichen Erfahrungen, die mich da geprägt haben.
Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die vielen Gespräche mit Gründerinnen und Gründern eigentlich die größte Motivation sind, irgendwann auch nochmal selbstständig zu werden, auch wenn ich es bisher nicht ausprobiert habe. Im Studium immer wieder verschiedenste Projekte mit angestoßen, aber jetzt nichts, was ich sozusagen wirklich als Gründung bezeichnen würde. Auch dabei scheitert man, glaube ich, häufig genug. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Vielleicht habe ich das Glück, dass wir als Verband ja gar nicht so sehr wie so ein ganz klassischer Verband arbeiten, sondern wir bei uns im Team die Möglichkeit haben, unsere Projekte auch wirklich selber voranzutreiben. Also ich habe vor 5 Jahren angefangen. Wir haben damals den Deutschen Startup Monitor als Kernstudie gehabt, überwiegend aber auch vorangetrieben durch ein wissenschaftliches Team, was die Studie begleitet. Und heute bringen wir im Jahr 15 Studien als Team raus, wo wir auch ganz genau schauen, wo sind Lücken in der Forschungslandschaft, in der politischen Landschaft, wo müssen wir reingehen, wo braucht es auch neue Inhalte und da sozusagen auch proaktiv die Dinge voranzutreiben. Das macht Spaß und eigentlich unterscheidet sich das nachher gar nicht so sehr von der Selbstständigkeit. Gut, ist ein bisschen weniger Risiko, als wenn man das auf eigene Rechnung macht. Aber ich glaube, von der Arbeitsweise, und ich glaube, das ist auch die moderne Arbeitsweise der Zukunft, nähert sich das alles auch so ein bisschen an.
Was sind denn auch, also eurer Meinung nach, Barrieren für die Gründung? Also weil das ist ja wirklich auch, was ich vorhin auch schon meinte, so eine Frage von irgendwie mutig sein und auch Ressourcen haben, gefördert werden. Also mir kommen da direkt ganz viele Fragen irgendwie in den Kopf und auch viele, ja, Hürden. Würdet ihr sagen, dass diese Hürden auch sehr, also persönlich oder subjektiv sind oder dass es wirklich auch reale Hürden sind und wie überkommt man die auch vielleicht?
Also ich glaube, es gibt ganz viele Hürden, wenn es um das Thema Gründung geht, weil man geht eben ein Risiko ein und ein Risiko geht man leichter ein, wenn man ein Netz hat, in das man fällt. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Auch wenn ich glaube, dass wir eigentlich in Deutschland ein Ökosystem haben mit ganz vielen Unterstützungsleistungen, die einem auch helfen können. Viele Stipendien, die es in der Gründungsphase gibt, also mit Exist an den Universitäten, aber auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen das Gründungsstipendium. Was Vergleichbares haben wir in Berlin auch. Da gibt es viele Möglichkeiten, eigentlich seinen Lebensunterhalt in der Gründungsphase auch abgesichert bestreiten zu können. Aber ganz häufig fehlt es da einfach um Wissen, um Zugänge und Netzwerke. Und da braucht es eben AnsprechpartnerInnen und Ansprechpartner, zum Beispiel an den Hochschulen, die einem da helfen, diesen Dschungel an Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten, die wir haben, irgendwie zu durchdringen. Weil das kann man auch nicht erwarten von einem potenziellen Gründer, von einer potenziellen Gründerin, in der Anfangsphase irgendwie erstmal eine große Recherche zu machen, was gibt es eigentlich in diesem Land an Fördermöglichkeiten. Das ist wirklich ein Problem und auch eine Herausforderung. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen besser werden, da das den Leuten viel klarer zu machen, dass es das alles gibt. Und dass eine Gründung natürlich ein Risiko ist. Es gibt einen leichteren, einfacheren Weg ins Angestelltenverhältnis, ins Beamtentum, das ist keine Frage. Aber dass es das wert ist und dass es viele Möglichkeiten gibt und viele Menschen, die einem dabei helfen. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Startup-Ökosystem ist da auch, sozusagen, wenn ich für uns sprechen darf, diese Netzwerke noch besser zu öffnen. Also eben nicht diesen klassischen White Boys Club im Ökosystem zu fördern, sondern offene Netzwerke für Gründerinnen, für Menschen mit Migrationshintergrund, vielleicht auch mal für ältere Gründerinnen und Gründer, um eben diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen, diese Netzwerke eben auch zu öffnen. Und ich glaube, da gibt es hunderte von Initiativen, die auch dabei sind. Also wenn ich ein, zwei nennen darf, im Bereich Female Founders, da gerade im Investmentbereich auch so, oder auch Female Founders in Österreich, die machen eine großartige Arbeit, um eben Gründerinnen ganz spezifisch zu unterstützen und bauen eben auch Netzwerke aus der GründerInnen-Szene in die ganz allgemeine Startup-Szene auf. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin ganz optimistisch, dass da auch noch viel passiert in den nächsten Jahren und Monaten.
Ja.
Ich glaube, das Spektrum der Hilfen und Förderungsmöglichkeiten ist unglaublich groß. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, eher, da den Überblick zu behalten. Das würde ich auch sagen. Und ich glaube, man kann den Leuten, die was machen wollen, am besten helfen, wenn man die so ein bisschen an die Hand nimmt und ihnen da durchhilft und Orientierung gibt. Denn wir haben unglaubliches Potenzial an jungen Leuten mit tollen Ideen und tollen Projekten. Und natürlich gibt es sowas wie Bürokratie, die braucht es vielleicht auch ein Stück weit, aber das kann man auch überwinden. Bei der Frage nach den Barrieren bin ich immer vorsichtig, wenn man die IdenträgerInnen fragt, dann sagen die, ja, wir hatten kein Geld und keine richtige Unterstützung. Wenn man die Geldgeber fragt und GeldgeberInnen, dann sagen die, die Leute sind nicht gut genug oder die Ideen sind nicht gut genug und die Wahrheit muss ja irgendwo dazwischen liegen. Ich glaube, man kann am besten helfen, wenn man Orientierung gibt in diesem Dschungel und vor allen Dingen auch darin bestärkt, mit einer kleinen, also mit einer schnellen, marktfähigen Version sich Feedbacks einzuholen. Das, was wir da MVP nennen, also so ein Minimalprodukt zu bauen, mit dem man sich Kunden und Kundinnen Feedbacks holen kann und was einem dann hilft, die Sache weiterzuentwickeln. Dann kann man sich schnell auf die Nase legen und das ist aber auch gut, glaube ich, weil man dann nicht unnötig Zeit verschwendet, sondern schnell weiß, wo es hakt und wo man was besser machen muss. Und dann hat man auch eine Leitlinie, wie man weitergehen kann. Das versuchen wir auch immer unseren Leuten bei den Projekten, die wir unterstützen, egal ob jetzt in der Lehre oder die Leute, die an dem Wettbewerb teilgenommen haben, die kriegen ja auch alle ein individuelles Feedback. Das versuchen wir denen auch mitzugeben. Ja, die Idee ist toll, aber versucht rauszufinden, ob das wirklich marktfähig wäre, ob da jemand so viel Interesse daran hat, dass er auch dafür bezahlt. Dann hat das eine Chance. Wenn nicht, macht es anders. Ne? Und dieses schnelle Feedback zu kriegen, das ist, glaube ich, das, was am besten hilft. Und dann reden wir auch nicht mehr über Barrieren, sondern über Ermöglichungen. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe als Uni.
Das finde ich ganz schön, weil ich glaube, zu viele Gründerinnen und Gründer bleiben zu lange sozusagen in ihrem Kämmerlein und möchten ihre Idee sozusagen schützen davor, dass jemand anders die Idee klaut. Gute Ideen können natürlich geklaut werden. Das Risiko hat man immer. Da muss man sich in der Exekution vielleicht besser durchsetzen. Aber der Mehrwert, seine eigene Idee zu challengen, seine Idee zu diskutieren und auch Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden, wenn ich zum Beispiel auf einem Pitch-Event bin, die ist viel, viel größer. Das ist ein Riesenmehrwert. Und ich kann mein Netzwerk nur aufbauen, wenn ich ganz offen mit meiner Idee nach außen gehe. Natürlich gibt es irgendwie am Anfang mal eine Phase, wo ich noch nicht so viel darüber spreche, aber sobald ich eigentlich in der Lage bin, die Idee zu formulieren, dann bloß nach draußen gehen, natürlich das Risiko einzugehen, dass andere von dieser Idee hören, aber ich habe einen viel größeren Mehrwert durch das, was ich da erfahren kann und ich lerne eben auch Menschen kennen, die mich unterstützen, diese Idee voranzutreiben, seien es eben Leute an den Hochschulen, seien es aber auch potenzielle Business Angel und auch Fonds, die später in Ideen investieren können, weil eine Idee, die nicht in der Öffentlichkeit ist, die ist auch nur schwierig erreichbar für einen Investor oder eine Investorin und die wird auch keine Kundinnen und Kunden erreichen. Auch wenn ich vielleicht nicht zu früh auf den einen Kunden gehen sollte, also das ist noch ein anderer Punkt, den wir auch manchmal sehen, dass dann ein Startup zu sehr sozusagen für den einen großen Kunden entwickelt, also lieber in die Breite die Idee mit ganz vielen Leuten diskutieren und darüber dann auch den Mehrwert schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Impuls, den man sozusagen Gründerinnen und Gründern in der Frühphase mitgeben kann, weil eben diese Geschichte schützt deine Idee. Das ist eigentlich viel gefährlicher für den Erfolg.
Spannend. Ich wollte auch nämlich auch zum Abschluss fragen, was ihr denn Menschen mitgeben würdet, die an Gründung interessiert sind.
Ich würde fast das aufgreifen, was wir gerade schon hatten und was Janis auch nochmal betont hat. Einer der Top-Erfolgsfaktoren ist aus meiner Sicht, wenn die Teams in der Lage sind und bereit sind, wirklich jedes mögliche Feedback sich einzuholen. Also ich kann jetzt auf Anhieb eine Handvoll Projekte nennen, wo ich gesehen habe, dass die innerhalb von überschaubarer Zeit, von ein paar Monaten, wirklich jedes Event abgeklappert haben, wo man pitchen kann, wo man Leute treffen kann, wo man sich auch mal was auf die Nase holen kann. Also es ist nicht alles immer positiv und toll und wird gefeiert und bejubelt, sondern es gibt auch echt harte Kritik. Aber die Leute, die bereit sind, sich dem auszusetzen und daraus was zu machen, das mitzunehmen, die sind unheimlich weit gekommen in sehr kurzer Zeit. Und das wäre eigentlich meine Empfehlung an alle. Macht es so. Nutzt das, was die Welt euch bietet. Das Feedback muss man sich holen. Und ich würde alle Lüneburger Hörerinnen und Hörer, vor allen Dingen die, die was mit der Uni Lüneburg, mit der Lofana zu tun haben, gerne einladen und auffordern, nutzt die Angebote, die wir haben. Es gibt so viel. Lofana Existenzgründung oder Lofana Entrepreneurship Hub einfach mal googeln. Da wird man ganz viele Personen finden, die nur darauf warten, helfen zu können. Und wir haben, glaube ich, ein tolles Angebot mit vielen Möglichkeiten, curricular und außercurricular. Und ja, wir sind für die Leute da draußen da und wünschen uns, dass die kommen mit ihren Ideen.
Da kann ich auch nur noch mal anschließen. Das gilt, glaube ich, auch von unserer Seite, vom Startup-Verband. Also wir sitzen nicht nur in Berlin in unserer Geschäftsstelle, sondern wir sind eigentlich im ganzen Land, auch mit Landesgruppen aktiv. Auch hier in Niedersachsen haben wir 3 Personen, die sozusagen für das Thema und für den Verband stehen und versuchen, das Thema in die Breite zu tragen und sind auch ansprechbar. Also wenn man gegründet hat, kann man natürlich auch gerne Mitglied werden, das ist gar keine Frage. Aber wir sind auch für jemanden in der Gründungsphase ansprechbar, gerade sozusagen vor Ort. Die Personen können manchmal auch helfen, den einen oder anderen Kontakt herzustellen. Wir können nicht jedes Problem lösen, das ist auch keine Frage. Aber dieses Netzwerk sozusagen auch in Deutschland, auch über die Regionen hinaus aufzubauen, das ist für uns ganz zentraler Bestandteil unserer Mission. Und da freuen wir uns immer über neue Kontakte, also gerne melden.
Ja, schön. Ja, ich bedanke mich für eure Zeit und eure spannenden Perspektiven und Einblicke in eure Arbeit und auch ja den aktuellen Stand der Forschung. Und vielleicht fühlt sich ja auch jetzt die ein oder andere Person, die hier zuhört, inspiriert oder motiviert, auch ja selber Gründungsideen weiterzuverfolgen.
Sehr gerne.
Und ja, danke euch.
Mach's gut.